Worauf zu achten ist, wenn der Berg ruft. Darüber sprechen wir in diesem CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
CF-Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute mit dem Patentanwalt und Physiker Dr. Matthias Rottmann. Wir beide wollen diesmal in unserem Podcast hoch hinaus, denn wir widmen uns dem Klettersport. Herr Dr. Rottmann, schön, dass Sie dabei sind. Willkommen zum Gespräch.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Beim letzten Mal hatten wir ja schon zweimal über Musik gesprochen. Heute soll es mal um was völlig anderes gehen. Da freue ich mich auch drauf.
Ja, Sie haben uns dieses schöne Thema mitgebracht auch wieder. Und ja, ich nehme an, dass Sie auch selbst ein Kletterfreund sind. Stimmt das?
Ja, also ich bin selber auch gerne in den Bergen unterwegs. Jetzt nicht unbedingt immer in kletternder Weise, sondern einfach so auch manchmal beim Wandern oder Bergsteigen. Beim Klettern ist es halt so, man braucht in der Regel einen Partner. Deshalb ist es ein bisschen schwieriger, da auf Tour zu gehen. Was man natürlich trotzdem machen kann, ist in der Halle klettern. Das mache ich auch weiterhin. Und ja, am Fels, sage ich mal, bin ich gerade nicht so aktiv, aber war ich in der Vergangenheit auch schon öfters und werde ich vielleicht dann auch bald mal wieder sein.
Mhm. Klettern wird ja als Breitensport auch immer beliebter, kann man sagen. Das sagt auch der Deutsche Alpenverein, der bestätigt das. Demnach ist die Kletterszene in Deutschland in den letzten 30 Jahren deutlich gewachsen, und zwar von geschätzten 70.000 Aktiven im Jahr 1990 bis zu mehr als 1 Million im Jahr 2023. Also eine ganze Menge. Was meinen Sie, was sind da so generell die Gründe fürs Klettern? Also worin besteht da die Faszination?
Ich kann mir vorstellen, dass Leute jetzt auch getrieben vielleicht durch die Entwicklung in der Arbeitswelt gerne wieder in der Natur unterwegs sind und da auch gerne Zeit verbringen, aber das dann auch mit einem gewissen sportlichen Anspruch vielleicht machen, und da ist eigentlich der Klettersport ideal, weil man, ja, man bewegt sich, man tut was für seinen Körper, man ist in der Natur trotzdem, und ja, das könnte ein Grund sein.
Das ist aber auch so ein Leistungssport, ja, ne? Man will tatsächlich hoch hinaus. Metaphorisch,
ja,
gesprochen.
Natürlich, es gibt den Alpinismus in einer Ausprägung, wo es sozusagen darum geht, einfach möglichst hohe Leistungen zu erbringen. Es gibt aber auch, sage ich mal, die Varianten, wo das alles ein bisschen lockerer ist, also wo es jetzt auch nur darum gehen kann, eine schöne Zeit zu haben, ohne dass man zwingend an irgendeinem besonderen Gipfel stehen muss.
Mhm.
Und auch unter den Spitzenalpinisten ist es aber so, dass man eigentlich sagt, bevor man sich in unnötige Gefahren begibt, sollte man dann lieber auf den Gipfel verzichten.
Mhm.
Also es geht auch nicht immer nur darum, ganz oben zu stehen.
Ja. Ein Grund für diese wachsende Beliebtheit, sagen Sie, dürfte eben auch der Fortschritt im Bereich der Technik sein. Das hatten Sie in unserem Vorgespräch angesprochen, und das ist jetzt eben auch das Thema. Welche Technik meinen Sie denn damit zum Beispiel?
Also es sind sozusagen die grundlegende Kletterausrüstung. Das ist einerseits das Seil, dann der Klettergurt, und man könnte auch noch das Sicherungsgerät mit dazu nehmen. Das ist so eben die essentielle Ausrüstung, sage ich mal, die man zum Klettern braucht. Und hier hatten sich ja eigentlich beginnend so in den 50er Jahren schon erhebliche technische Fortschritte haben sich da entwickelt. Und das war einerseits der Grund dafür, dass alpinistische Spitzenleistungen überhaupt erst möglich wurden. Und aber auch, dass ja der Klettersport so in der Breite auch sich verbreiten konnte.
Mhm.
Weil, also ich sag mal so, jeder, der schon mal in einer Felswand gehangen ist oder versucht hat, irgendwo hochzuklettern, wenn man ein Gefühl von Sicherheit hat, dann ist man natürlich mehr bereit, in ein Risiko zu gehen, was man vielleicht sonst nicht machen würde. Und das kitzelt dann sozusagen die eigene Motivation noch ein bisschen mehr raus und sorgt dann dafür, dass man eben eher noch, ja, jetzt im Bereich der alpinistischen Spitzenleistungen da vielleicht noch mehr erreichen kann. Oder auch einfach, wenn man jetzt eine entspannte Tour geht, dass man sich da einfach auch sicherer fühlt und überhaupt sagt, ich kann diese Tour auch machen.
Ja.
Ja.
Dann lassen Sie uns mal in die einzelnen Bereiche gehen, die Sie ja gerade angesprochen haben, also Kletterseil zum Beispiel. Wie hat sich das weiterentwickelt als Equipment?
Ja, also Kletterseile gibt es schon relativ lange. Allerdings ist es so, die ersten Seile waren statische Hanfseile. Was bedeutet das? Also die waren aus Hanf gefertigt, und statisch bedeutet, wenn man da reingefallen ist, dann hat das Seil sozusagen gar nicht nachgegeben. Also es war einfach ja statisch, wie der Begriff sagt. Damit war ein relativ hohes Verletzungsrisiko auch verbunden. Weil in dem Moment, wo man in das Seil reinfällt bei einem Sturz, ist es so, dass die komplette Sturzenergie dann auf den Körper wirkt. Und dadurch konnte man sich wirklich ernsthafte Verletzungen auch zuziehen. Also durch das Seil, was einen ja eigentlich sichern soll. Und ein weiteres Problem dieser Hanfseile war, dass sie in so extremen Belastungssituationen auch tatsächlich reißen konnten. Und es gab ja verschiedene Unfälle, die dann auch passiert sind. Das war sozusagen der Anreiz da auch für eine technische Weiterentwicklung.
Also auch eine Materialfrage, ne?
Ja.
Das heißt, das Material wurde weiterentwickelt oder ersetzt.
Ersetzt in dem Fall, ja.
Durch was?
Durch Nylon, also Polyamid. Genau, das war 1953. Da hat die Firma Edelmann und Ritter unter dem damaligen Namen, heute heißt die Edelried, das ist ein bekannter Hersteller von Kletterausrüstung, die hat 1953 das sogenannte Kernmantelseil entwickelt. Das ist dann so, da hat man im Kern eine Verflechtung aus Polyamidfasern, die sozusagen die Sturzenergie dann auffangen und für die Stabilität des Seils sorgen. Und außenrum hat man dann noch einen Mantel, der sorgt im Wesentlichen dafür, dass dieser Kern nicht direkt jetzt zum Beispiel über einen Fels reiben kann, weil man dadurch noch ein bisschen besser geschützt ist.
Ah ja.
Genau. Und das wurde dann nochmals weiterentwickelt, 1964, zum sogenannten dynamischen Seil. Und was passiert da jetzt? Also eigentlich wieder ein bisschen so, wie es der Begriff sagt. Ein dynamisches Seil, das gibt eben nach in dem Moment, wo man reinfällt, so ein bisschen wie ein Bungee-Seil, nur natürlich nicht ganz so extrem. Und es federt dadurch aber die Energie im Moment des Sturzes ab. Und so eine typische Seildehnung, wenn man da jetzt reinfällt bei einem höheren Sturz, die liegt circa bei 40%, also ist auch gar nicht so wenig. Zwar nicht so viel jetzt, wie gesagt, wie bei einem Bungee-Seil, aber doch eigentlich eine beachtliche Zahl. Und durch diese Dehnung kann man dann eben die Sturzenergie abfedern. Und das, ja, dadurch sinkt einfach das Verletzungsrisiko drastisch. Und das hat eben dazu einer deutlichen Verbesserung geführt.
Ja.
Ich habe mal ein bisschen geguckt, was findet man da für Patente aus der Zeit. Ich habe eins gefunden, ein deutsches Patent aus dem Jahr 1959. Da geht es jetzt nicht um genau das, was wir gerade gesagt haben, sondern eigentlich nur um eine kleine Weiterentwicklung. Da hat man dann angefangen, die Seilmitte zu markieren, damit man, wenn man zu zweit unterwegs ist, weiß, wann man nicht mehr weiterklettern kann. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Patente aus dem Bereich, auch insbesondere von dieser Firma Edelried eben, die damals eigentlich den Grundstein gelegt hat für das heutige moderne Kletterseil.
Okay. Dann haben wir noch den Klettergurt. Der geht angeblich auf eine Erfindung zurück, die die Niederländerin Jan Immink bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts schon gemacht hat. Also schon eine ganze Weile her. Was war so ihre Idee des Klettergurts?
Ja, das weiß man leider gar nicht so genau. Also ihr wird zwar diese Erfindung zugeschrieben, obwohl man das gar nicht mehr so genau rekonstruieren kann, was damals passiert ist. Was man rekonstruieren kann, ist Folgendes. Also es gab ja jetzt nicht nur Kletterer, die irgendwie sich gegen Stürze sichern mussten, sondern es gab gerade so Ende 19. Jahrhundert, gab es auch zum Beispiel Arbeiter in Minen oder Höhlen, die ja auch sozusagen aus Gründen des Arbeitsschutzes sich irgendwie absichern mussten. Und ja, also damals, ganz am Anfang hat man das so gemacht, dass sich die Kletterer oder auch die Arbeiter direkt am Seil befestigt haben. Das heißt, man hat das Seil einfach genommen und um die Hüfte oder um die Brust geschlungen und dann irgendwie verknotet, damit es halt auch hält, wenn man reinfällt sozusagen. Dadurch hat man natürlich wieder eine Gefahr, weil in dem Moment, wenn man reinstürzt, das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, dann zieht sich das irgendwie zusammen. Also das Seil, was man sich dann zum Beispiel um die Taille gewickelt hat oder um die Brust, das kann sich dann eben einfach zusammenziehen und den Körper sozusagen zusammenquetschen.
Ja, klingt nicht so angenehm.
Ja. Oder auch ja zu hohen Wirbelsäulenbelastungen führen. Und ja, deshalb gab es dann Ideen, dass man so eine Art Geschirr sich anlegt. Damals vielleicht so eine Art Pferdegeschirr. Und das erste dieser, ja, ich nenne es jetzt mal Geschirrvorrichtungen, die wurde angeblich eben von der Jan Immink hergestellt.
Ach so. Ja.
Genau, zumindest schreibt mir das zu. Genau, aber die Details, wie dieses Geschirr oder auch Gurt, wie das genau ausgestaltet war, das kann man leider nicht mehr so genau rekonstruieren. Es waren wahrscheinlich mehrere Gurte eben, die man über Schulter und Brust eben auch angelegt hat und die man dann eben separat mit dem Seil verbinden konnte. Und man sieht ein Design, was vielleicht so ähnlich war, sieht man in dem Handbuch des Deutschen Alpenvereins aus dem Jahr 1907. Da ist mal sowas dargestellt, wie das eben, das ist wahrscheinlich ungefähr diese Art und Weise, wie sie auch von der Sean Immink ja entworfen oder verwendet wurde.
Ja. Wenn Sie das so erklären, also man merkt, da geht es einmal um Material bei dem Kletterseil, dann aber auch um ja viele physikalische Größen wie Reibung oder Kräfteverteilung. Sie sind selbst Physiker, also da merkt man schon so den Zusammenhang, was da wichtig ist am Berg, ne, worauf man achten muss und welche physikalischen Größen da einfach mitspielen, die für die Sicherheit am Ende sorgen.
Ja, also die entscheidendste Größe ist natürlich Kraft, gerade wenn es ums Sichern geht. Ja, man kann zum Beispiel auch dann denken, wenn man jetzt eine andere Person sichert, dann gibt es immer das sogenannte Kräftedreieck. Da soll man quasi die Kraft, die auf das Seil ausgeübt wird, möglichst gut irgendwie verteilen. Und also es ist einfach viel Physik natürlich dem Ganzen mit drin. Ja.
Ja. Dann hatten Sie gerade noch anfangs das Sicherungsgerät genannt. Was ist damit gemeint? Sind das so die Karabiner oder welche Gerätschaften sind das?
Nee, das Sicherungsgerät ist eine Vorrichtung, die dient dazu, das Seil abzubremsen bzw. zu fixieren in dem Moment, wo der zu sichernde Kletterer da eben reinfällt. Mhm. Also man könnte natürlich auch, sage ich mal, das andere Seilende einfach festhalten, aber wieder durch die Energie bei einem Sturz würde man das natürlich wahrscheinlich nicht schaffen. Also es würde einem wahrscheinlich aus der Hand gleiten und dann stürzt natürlich der Kletterer, der ins Seil reinfällt, dann ungehindert in die Tiefe. Aus diesem Grund gibt es die Sicherungsgeräte, die erzeugen Reibung im Seil und ja sorgen eben dafür, dass man das lose Seilende abbremsen kann, beziehungsweise dann fixieren. Genau. Und ja, ganz früher, als es noch keine Sicherungsgeräte gab, hat man da die sogenannte Körpersicherung verwendet. Also da hat man das Seil jetzt nicht in die Hand genommen, sondern immerhin schon mal um seinen eigenen Körper rumgewickelt, um dadurch die Reibung zu erzeugen und den Sturz halten zu können. Aber daraus hat sich dann eine relativ hohe Verletzungsgefahr wiederum für die sichernde Person ergeben. Also kann man sich jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn man gerade in der Felswand sozusagen ist, auf einem kleinen Vorsprung oder sonst irgendwo, und man hat das Seil nur jetzt um seine Hüfte wieder rumgebunden, in dem Moment, wo der Kletterpartner, der gerade nach oben steigt, dann da reinfällt, kriegt man natürlich auch einen großen Impuls irgendwie mit, was dazu führen kann, dass man selber vielleicht abstürzt oder auch wieder sich diese Quetschungen am Körper zufügt. Ja, darum sind eben irgendwann die Sicherungsgeräte erfunden worden. Es gab noch einen Zwischenschritt, man hat dann irgendwann angefangen, spezielle Knoten zu binden in Kombination mit einem Karabiner, um dadurch eben die Energie abzufangen. Das kann man auch heute noch so machen. Das ist die sogenannte Halbmastwurfsicherung. Aber eigentlich die in den meisten Fällen bestgeeignetste Variante sind eben die Sicherungsgeräte. Und das sind dann eben Vorrichtungen, durch die wird das Seil geführt und die erzeugen dann eben eine Bremswirkung auf das Seil. Man kann sich das vom Prinzip her ein bisschen so vorstellen wie bei einem Autogurt. Das ist ja auch so, wenn ich dran ziehe, dann ist da eine Vorrichtung, die sozusagen den Gurt blockiert, damit er eben nicht mehr weiter rausrutschen kann. Und so ähnlich ist es bei diesen Sicherungsgeräten auch in dem Moment, wo da ein Zug draufkommt, in dem Fall jetzt, wenn eben der Kletterer da reinfällt, dann blockiert das Ganze und erzeugt Reibung, wodurch man den Sturz dann eben halten kann.
Okay. Ja. Ich hatte auch von mehreren, also ich kletter selber nicht, aber ich habe von mehreren Sicherungsmethoden auch gelesen, auf die wir hier nicht im Einzelnen eingehen können. Diese Top-Rope sichern, Vorstieg sichern, Nachstieg sichern und so weiter. Das sind ja alles so Techniken wahrscheinlich, die auch erstmal sich jemand ausdenken muss. Wird da noch weiter geforscht? Also was es noch geben kann, um sicher auf dem Berg unterwegs zu sein?
Ich glaube, in dem Bereich gibt es jetzt nicht mehr so viel zu erforschen. Also da geht es im Endeffekt jetzt darum, man ist ja mit einem Kletterpartner unterwegs und einer von den beiden steigt immer vor und wird in dem Moment von dem, der unten bleibt, gesichert. Und wenn er dann irgendwo oben ist und wieder einen sicheren Stand hat, dann sichert er den nachsteigenden Kletterer, der dann von unten hochkommt.
Ja.
Und das ist eben, also das erste ist die Vorstiegssicherung, dass man jemanden sichert, der weiter nach oben geht und man selber ist unterhalb von derjenigen Person und sichert den eben. Und das Top Rope das gibt's eigentlich so am Fels gar nicht direkt. Das ist eher ein Begriff aus dem Bereich des Spottkletterns. Da ist es so, dass man am höchsten Punkt der Kletterroute schon mal das Seil einhängen konnte.
Ach so.
Und dann von unten wiederum sichern kann. Also das ist die Standardvariante, wie man zum Beispiel in Kletterhallen auch sichern kann. Da gibt es eben diese Top-Rope-Routen auch, wo dann das Seil oben schon eingehangen ist. Oder wenn man jetzt Sportklettern betreibt, also das ist dann in der Natur am Fels, dann muss man eben einmal mit der Vorstiegssicherung bis zum höchsten Punkt klettern, dann kann man sich ablassen und hat dann das Seil auch oben eingehängt und kann danach dann mit einer Top-Rope-Sicherung, kann dann, entweder kann man selber nochmal hoch oder dann irgendjemand anders, genau.
Okay. Wie rege sind denn so die Bergsportartikelhersteller in Sachen Forschung und Entwicklung, was so die einzelnen Techniken, eher Sicherungstechniken, die Sie gerade angesprochen hatten, angeht?
Ja, man könnte ja schon meinen, so das Thema gibt es jetzt seit 70 Jahren irgendwie oder noch länger beim Klettergurt, dass da irgendwann jetzt mal alles erforscht und entwickelt ist. Es scheint nicht so zu sein, also es gibt immer noch Neuerungen. Jetzt wurde erst vor relativ kurzer Zeit eine neue Art von Sicherungsgerät nochmal rausgebracht. Das ist ein sogenanntes vollautomatisches Sicherungsgerät. Das heißt, das sind solche Sicherungsgeräte, die eigentlich, ja, wie soll man sagen, die mehr oder weniger von selber funktionieren und sogar Bedienerfehler des Sicherers sozusagen kompensieren können und dafür sorgen, dass da trotzdem nichts passiert. Und es gab solche Vollautomaten bisher vor allem für die Top-Rope-Sicherung, aber jetzt vor kurzem hat die Firma Petzl so einen Vollautomaten speziell für die Anwendung bei der Vorstiegssicherung herausgebracht. Das ist vom Prinzip her noch das Gleiche, aber eben speziell darauf gemünzt nochmal ein paar Modifikationen vorgenommen, dass es eben besonders gut auch bei der Vorstiegssicherung funktioniert. Also es ist immer noch so, dass man da technische Entwicklungen auch in dem Bereich machen kann und das passiert auch weiterhin.
Luft nach oben, so, ja, genau. Um im Bild zu bleiben. Ja. Ja, und für ein großes Medienecho leider und eine große Betroffenheit hat 2025 ja der Tod der Biathletin Laura Dahlmeier gesorgt. Da erinnern sich vielleicht einige dran. Die wurde im pakistanischen Karakorum-Gebirge von einem Steinschlag getroffen. Inzwischen weiß man, dass ein Seilmanöver diesen Steinschlag ausgelöst hat. Wie kann denn so ein Seilmanöver solche tödlichen Folgen haben? Und was hat das eventuell mit der Technik auch zu tun? Können Sie da mal so eine Einschätzung
geben? Ja, man muss leider sagen, man kann so viel Sicherungstechnik entwickeln, wie man möchte. So ein Restrisiko bleibt leider immer. Mhm. Und also, ja, alpines Gelände ist einfach von Natur aus, von sich aus gefährlich. Ja, drum kann man leider selbst mit den besten Sicherungsgeräten und mit der besten Ausrüstung das Risiko zwar sehr weit reduzieren, aber es leider auch nicht komplett verhindern. Und also Laura Dahlmeier war jetzt schon auch eine erfahrene Kletterin. Ja, daran sieht man eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Also selbst wenn Leute mit viel Erfahrung und natürlich auch guter Ausrüstung unterwegs sind, passiert sowas leider immer wieder.
Ja, ja. Klar, weil die Natur nochmal eine ganz andere Größe ist.
Genau. Ne? Ja. Ja.
Ich bedanke mich für das schöne Gespräch und ja, wünsche Ihnen jetzt weiterhin schöne und vor allem sichere Erlebnisse am Berg. Vielen Dank, Herr Dr. Rottmann.
Ja, gerne. Danke auch.
Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog.